Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Das ukrainische Schachspiel mit zwei Bauern, die gerne Könige wären. Der eine hatte vor langer Zeit in Bonn am Gittertor zur Macht gerüttelt. Die Rede ist von dem, der gerade in einem Interview mit der New York Times in Sachen Ukraine-Krieg sagte: Ich mache jetzt nicht einen auf mea culpa, das ist nicht mein Ding. Seine gegenwärtige Ehefrau hatte während eines Kurzaufenthaltes vor einigen Wochen in Moskau ein Selfie verschickt, das sie betend an einem Fenster vor einem nächtlichen roten Platz zeigte. Im Interview mit der New York Times sagte ihr Mann jetzt: Sollte es nötig sein, werde er noch einmal seinen guten Draht zu Putin nutzen. Er habe immer deutsche Interessen vertreten. Ich tue, was ich kann. Wenigstens eine Seite vertraut mir. Und diese Seite vertraute dem Mann schon, als der noch Bundeskanzler war. Was damals geschah, ist nachzulesen auf der Website der Tagesschau zur Geschichte einer Gasleitung durch die Ostsee. Das Pipeline-Projekt geht maßgeblich zurück auf den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Die nun gebaute, aber noch nicht zertifizierte Pipeline Nord Stream 2 ist das Nachfolgeprojekt der seit 2011 bestehenden Pipeline Nord Stream 1. Am 8. September 2005 unterzeichneten Gazprom, die BASF-Tochter Wintershall und E.ON den Vertrag zur Betreibergesellschaft in Anwesenheit von Schröder und Russlands Präsident Wladimir Putin. Wenig später verlor Schröder mit seiner SPD die Bundestagswahl. Im Dezember 2005 wurde bekannt, dass er Aufsichtsratschef der Betreibergesellschaft der geplanten Pipeline werden soll. Das sorgte für Empörung. Der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle sprach von Respektlosigkeit gegenüber seinem früheren Staatsamt. Grünen-Chef Reinhard Bütikofer sagte: Das ist unter dem Strich eine lupenreine Vetternwirtschaft. Worauf hatte sich Schröder in Putins Schachspiel mit welchen Folgen eingelassen? Im Kölner Finanzportal OnVista lese ich, was es nicht bis in unsere Leitmedien geschafft hat. Trotz des russischen Angriffs vor gut zwei Monaten hat die Ukraine weder den Erdgas- noch den Erdöltransit nach Westen eingestellt. Auch die kurzzeitige Besetzung großer Teile der Nordukraine, einschließlich der Pumpstationen an der russischen Grenze durch russische Truppen zu Kriegsbeginn, führt nicht zu einem Rückgang. Seit Kriegsbeginn wurden über das Territorium der Ukraine mehr als 5 Milliarden Kubikmeter Erdgas nach Westen gepumpt. Die Ukraine lässt sich den Transit russischen Gases durch ihr Land gut bezahlen. Der aktuelle Transitvertrag, der Ende 2019 unterschrieben wurde, soll Kiew insgesamt rund 7 Milliarden US-Dollar bringen. Zugleich verlangt Kiew von den EU-Staaten einen Boykott russischer Energieträger, um Russland die Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine zu erschweren. Zugleich hat der ukrainische Staatskonzern Naftogaz vor einem Einbruch des russischen Gastransits über die Ukraine gewarnt. Wir schätzen, dass ein Drittel der von Russland in die EU über die Ukraine exportierten Gasmenge verloren gehen kann, wenn die Besatzungskräfte nicht damit aufhören, die Funktion unserer Stationen zu stören, schrieb Naftogaz-Chef Juri Witrenko am 23. April bei Twitter. Naftogaz betreibt das ukrainische Gastransportsystem. Nach Angaben des Unternehmens wurden allein am 22. April mehr als 58 Millionen Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Westen transportiert. Hingegen fließt durch die russisch-europäische Pipeline Jamal Europa Interfax zufolge derzeit kein Gas über Belarus und Polen nach Deutschland. Vielmehr werde Gas im so bezeichneten Reverse-Verfahren aus europäischen Speichern von Deutschland nach Polen umgeleitet. Gas ist zwar, wie aus dem Chemieunterricht bekannt, eine flüchtige Substanz. Dennoch versuchen sich gerade vor allem Christdemokraten in Berlin daran festzuhalten, um den gegenwärtig regierenden Sozialdemokraten eine Mitschuld an der Ukraine-Krise nachzuweisen. Über den neuen Anführer der christdemokratischen Opposition hatte ich Anfang Dezember vergangenen Jahres an dieser Stelle gesagt, ich erspare Ihnen eine Aufzählung der vielen Drehtüren ins deutsche und internationale Wirtschaftsleben, durch die der Jurist, Lobbyist und Politiker Friedrich Merz zwischendurch gegangen ist. Durch solche Drehtüren haben es ja viele andere auch geschafft, zum Beispiel Gerhard Schröder und Joschka Fischer. Aber keiner von denen hat dann die Drehtür wieder in umgekehrter Richtung durchqueren wollen. Als sich Friedrich Merz das erste Mal um eine Rückkehr an die CDU-Spitze bewarb, schrieb die Süddeutsche Zeitung, BlackRock wurde offenbar von Merz' Kandidatur überrascht. Falls er nicht zu Merkels Nachfolger gewählt wird, dürfte er auch dort keine große Zukunft mehr haben. Wer oder was ist BlackRock? Ich schlage wieder bei Wikipedia nach. BlackRock, Inc., Englisch für Schwarzer Fels, ist eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York City. Mit 9,5 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist BlackRock der weltgrößte Vermögensverwalter. BlackRocks Kunden sind Privatanleger und Institutionen wie Banken, Pensionskassen, Stiftungen, Versicherer, Staatsfonds und Zentralbanken. Der schon zitierte Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 31. Oktober 2018 nimmt im weiteren Verlauf eine überraschende Wende. Es ist nicht mehr die Rede davon, dass Friedrich Merz bei einem Scheitern seines Griffes nach dem CDU-Bundesvorsitz bei BlackRock keine große Zukunft mehr haben dürfte. Ganz im Gegenteil. Zitat. Seit dem Frühjahr 2016 sitzt der 62-Jährige dem Aufsichtsrat der deutschen Abteilung von BlackRock vor, wobei seine Rolle weit hinausgeht über das sonst übliche Aufgabenspektrum. Einen wie Merz holt man sich, weil er ein exzellenter Wirtschaftsanwalt ist, weil er weiß, wie ein Aufsichtsrat zu funktionieren hat. Viel wertvoller aber sind für BlackRock sein Adressbuch, seine Kontakte in die Politik und in die Chefetagen deutscher Konzerne. Merz sollte als Türöffner fungieren für einen der mächtigsten Finanzkonzerne, die es jemals gab. Dort ist man heute zufrieden. Und wer dürfte bei BlackRock am meisten zufrieden sein? Fragte ich vor 5 Monaten. Schauen wir noch einmal bei Wikipedia nach, zugänglich selbstverständlich auch für jedes CDU-Mitglied, das demnächst einen neuen Parteivorsitzenden wählen soll, dann sogar mit Aussicht auf einen Regierungsvorsitz, falls das Licht in der Ampel vorzeitig erlöschen sollte. Ich zitiere, das Anlage- und Risikomanagementunternehmen wurde 1988 von Larry Fink gegründet. Es ist mit Anteilen zwischen 1% und 9% an allen bisherigen 30 DAX-Unternehmen beteiligt, bei 7 davon als größter Anteilseigner. Es ist außerdem der größte Einzelaktionär an der deutschen Börse. Die Zeitschrift Fortune bezeichnete Fink 2014 als den mächtigsten Mann der Wall Street. BlackRock gilt als das größte Finanzimperium der Welt. Habe ich das verpasst? Ist in irgendeiner Talkshow der Friedrich Merz schon einmal gefragt worden, mit welchem Auftrag der Larry Fink ihn ins Rennen um die CDU-Spitze geschickt hat? Soweit meine März-Analyse vor rund 5 Monaten. Inzwischen ist er tatsächlich dort angelangt, wo ihm alle politischen Machthebel zur Verfügung stehen würden, falls es gelingt, in Berlin den Scholzomat abzuschalten, zum Beispiel als Folge der angeheizten Schröder-Debatte. Doch wie gut haben die Macher des größten Finanzimperiums der Welt, wie gut hat der mächtigste Mann der Wall Street das Schachspiel Putins durchschaut? Macht Larry Finks Bauer Merz den gleichen Fehler wie Putins Bauer Schröder, sich für Könige in diesem Spiel zu halten? Die Beispiele Schröder und Merz sollten uns lehren, dass in einem Schachspiel demokratische Spielregeln noch nie eine Bedeutung hatten.